So, Elias, bist du fertig? Mhm. Hast du alles vorbereitet?
Ja.
Dann los.
Was ist das stärkste Tier der Welt? Ich mache jetzt manchmal Scherzfragen und sage dann das nächste Mal, was die Auflösung
ist. Oh, das dauert aber zu lang bis zum nächsten Mal, Elias. So lange können wir nicht warten.
Wieso?
Ach komm, dann löse es doch auf. Du überlegst dir immer neue Sachen. Oh, und der Hahn lebt immer noch. Ja, komm, löse es auf. Wir wollen anfangen.
Okay, es ist eine Schnecke, weil sie ihr Haus auf dem Rücken trägt.
Oh, Mann. Gleich geht's los. Unter anderem mit diesen Themen. Viel Arbeit in der Klinik, neue Reifen auf dem Auto und das Buch ist im Druck. Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde auf einer Mission. Die Tür steht offen, der Himmel ist bewölkt. Das macht aber gar nichts, denn das bedeutet, dass die Hitze nicht ganz so drückend ist. Mir gegenüber sitzt meine Frau und wir haben jetzt gerade Mittagspause.
Ja.
Mittagspause bedeutet, die Kinder sind
offiziell eine Stunde im Zimmer. Das funktioniert mal besser, mal noch besser.
Also, ja.
Eigentlich.
Es funktioniert.
Wenn der Papa da ist, funktioniert es. Wenn ich da bin, dann ist die Zimmerstunde arg lang und dann wird immer mal wieder zwischengefragt, ob sie denn nun schon vorbei ist.
Also ich dürfte dich jetzt ein bisschen neidisch machen, damit, wenn wir essen waren und dann so gegen 1:30 ungefähr nach Hause gekommen sind, in der Woche, ja, wo ich daheim bleiben musste, durfte, sollte, wie auch immer. Ja, da war trotzdem bis 3 Uhr dann.
Ich weiß.
Mittagspause. Ich brauche das einfach für mich.
Ja, wer braucht das nicht? Eine Stunde Alter. Ruhe nach dem Mittagessen.
Soll ich dir sagen, was mich am meisten nervt?
Nee.
Am allermeisten nervt, auch am meisten Kraft gekostet hat, auch übrigens am meisten Kraft kostet in der Klinik.
Dauerhaft Ansprechpartner zu sein.
Alter, wenn ständig jemand was fragt.
Ja, ich weiß.
Das kostet so viel Kraft, das ist völlig gegen meine Persönlichkeit. Also am allerliebsten an den OP-Tisch sitzen, ja.
Und alle 2 Minuten was sagen, Tupfer,
nein,
Schere.
Nein, eine Prostata resizieren.
Also ganz alleine, ganz
da
in Ruhe.
Bin ich eine Stunde, einfach sitze ich da, ich ziehe einen Spar nach dem anderen, bisschen Koagulation, 2-mal zwischendrin spülen und einmal ein bisschen koagulieren, dann muss ich noch einmal sagen, bitte Schlinge wechseln, cambiamos y limpiamos, also einmal waschen wir es einmal, spülen wir einfach einmal aus und cambiamos, dann weiß er auch schon, es gibt nur 2 Schlingen, also er macht die Kugel dann drauf zum Koagulieren, also veröden der Blutgefäße. Und das ist also.
Wie wechselt man die denn, innen oder außen? Also im Körper des Patienten, dann nimmt man dann nochmal alles raus?
Nein, du hast einen Schaft, der drin bleibt.
Mhm.
Und über diesen Schaft fährst du mit einem Arbeitsgerät rein.
Mhm.
Und dieses Arbeitsgerät nimmst du nur
das
raus.
Nimmst raus dann.
Das heißt, du hast permanent diesen Schutz der Harnröhre,
mhm,
und nur dieses Resektionsgerät mit der Kamera dran.
Okay.
Das nimmt man raus. Das ist so ein Innenleben.
Mhm.
Ja. Ach, gut. Wunderbar. Also, ich meine, manche finden das langweilig. Ab und zu habe ich ein bisschen Musik an. Meistens aber nicht, weil es ist die beste Zeit zum Denken. Also man denkt,
Ja. Das
ist einfach, du hast eine Stunde, der Herzton des Patienten bimmelt die ganze Zeit so vor sich hin. So. Der hat ja Spinale, ist völlig relaxed, es geht so ganz regelmäßig, ruhig. Du hörst deine Schlinge, das ist schon fast so was Meditatives. So.
Ja.
Also
so geht es mir ja beim Backen oder Kochen. Wenn ich das alleine machen kann, finde ich das auch super. Also man muss schon ein bisschen was denken nebenher, dass man zum Beispiel nicht, wie kürzlich geschehen, die Eier im Hefeteig vergisst oder so. Aber ich habe es noch rechtzeitig gemerkt.
Ah ja, ich habe
es noch rechtzeitig gemerkt.
Ah ja, gut, weil
aber,
das war eigentlich nicht schlecht.
Ja, ja, aber
Da kommen aber nicht viele Eier rein.
Ich mache 3 rein.
Ja.
Manche machen auch keine rein. Kommt ja immer drauf an. Jetzt in Pizzateig oder so mache ich auch keine, aber in Hefezopf kommen schon welche rein.
Und weißt du, was dann noch Entschuldigung, dass ich jetzt schon wieder unterbreche.
Ja, ja, ist gut.
Aber was dann richtig nervt, wenn du da sitzt und so deine meditative Stunde hast, wo du jemanden operierst und es läuft alles nach Plan und dann gibt es einen Alarm.
Weil?
Weil, jo, Weil das Resektionsgerät beispielsweise sagt, das war jetzt, ja, so die Zeit war jetzt zu lang oder wie auch immer. Es ist ja so, du kannst zwar auch zum Beispiel beim Koagulieren, kannst du, ich glaube, eine Minute oder zwei kannst du koagulieren und dann gibt es einen Alarm, weil es dann meint, der Operateur steht versehentlich auf dem Pedal zum Beispiel oder es gibt einen Kurzschluss oder irgendwas und dann schaltet es automatisch ab.
Für wie lange?
Also geht dann immer an. Du musst dann erst wieder runter vom Pedal und musst dann wieder neu initiieren und dann geht's wieder. Aber so wie jetzt die letzten Male, da hatten wir, also wir haben drei Resektionsgeräte, mit denen ich das operieren kann. Eins ist in die Jahre gekommen, das lasse ich gerne immer so als Reservegerät mit im Raum stehen. Und dann haben wir zwei von Erbe richtig tolle Geräte, die sind auch, also so, und eins hat eine Fehlermeldung von beiden. Und das liegt daran, dass gerade für die Resektion der Prostata du einen sehr hohen Spitzenstrom brauchst. Also direkt, das kann nicht irgendwie langsam anfangen, sondern in dem Moment, wo ich aufs Pedal muss sofort der Funke glühen, also die Schlinge glühen, der Funke überspringen. Und damit das passiert, braucht man einen wahnsinnigen Stromanstieg am Anfang. Und bei diesem einen Gerät hat es jetzt über die Jahre dazu geführt, dass das Gerät nach einer gewissen Zeit diese Spannung nicht mehr aufbauen kann. Mhm. Und deswegen nach jedem zweiten, dritten Mal, also dann
ein Päusle braucht.
Ein Päusle braucht. So, das wissen aber die Leute im OP. Und die wissen auch, dass wir gute und schlechte Optiken haben. Also wir haben wirklich exzellentes Material. Wirklich ganz, ganz gut. Also die Optik von Storz, die ist nagelneu. Und irgendein Säckel. Ich will es niemanden verdächtigen.
Nein.
Aber der hat in die falsche Kacher die falsche Optik reingelegt. Also es gibt zwei sozusagen. Die eine ist die schlechtere und das andere ist die bessere. Und genauso bei diesen zwei Geräten zum Resizieren. Das eine Gerät, das macht halt dann, das macht keinen Schaden, aber es nervt den Operateur, weil es ständig ein Päusle braucht. Und das andere funktioniert 100% ohne Probleme. Jetzt habe ich wochenlang mit dem guten Material resiziert und meine letzte OP, Vollkatastrophe. Ich sehe nichts. Also nichts ist übertrieben. Ich sehe einfach schlechter. Ich reklamiere das, sage, ey, Freunde, das ist doch, ich weiß nicht, ja, das sei schon die gute Optik. Und dann ist mir schon das Herz in die Hosentasche gerutscht. Ne? Denke ich, oh nein, die gute neue Optik. Und dazu ständig dieses Gebimmel. Oh Mann. Das, also wenn du dann, wenn ich das gleich am Anfang merke, dann fange ich erst gar nicht zu operieren an. Dann sage ich, also hier,
das geht nicht.
Den Tobi holen. Der Tobi, der tut mir so leid. Der Tobi ist unser Joker immer, weil der kann so Probleme im Prinzip alle lösen. Gleich wieder. So, aber wenn du mitten in der OP bist und es blutet aus jedem kleinen Eck und dann passiert es. Das ist richtig nervig. Naja, Fakt war, die haben beides vertauscht. Aber wer hat es wieder rausgefunden?
Der Vater.
Der Tobi.
Der Tobi.
Natürlich der Tobi. Ich wusste gar nicht, auf was ich gucken muss oder an was es liegt. Aber der Tobi hat dann einmal die Gerätenummern verglichen und sagt, hey, die haben dir schon wieder das andere Gerät hingestellt. Und ich hatte ja noch gefragt, ja. Also, ich weiß gar nicht, warum sind wir denn jetzt so abgeschweift? Und
das weiß ich auch nicht.
Keine Ahnung. Auf vielleicht jeden Fall macht mir das, eigentlich macht mir das Operieren Spaß. Das wollte ich damit ausdrücken. Ja. Außer mich nervt jemand damit, dass er mir das falsche Material an die Hand gibt. Weil wir haben ja exzellentes Material. Wir haben gute Sachen. So, und der Tobi ist da echt hinterher. Das finde ich also wirklich gigantisch. Der hat das wirklich gut im Griff. Hm. Und es ist einfach eine Riesenfreude, wenn man dann ein technisches Problem hat und dann einfach eine Nummer hat, wo man anrufen darf. Besser ist natürlich, man hat kein technisches Problem. Ja, aber alles in allem bin ich gerne, auch gerne Urologe und resiziere vor mich hin in aller Ruhe eine Prostata, am liebsten so zwischen 50 und 70 Gramm. Da braucht man ein Stündchen dafür, das ist überschaubar. Da wird man dann auch irgendwann wieder fertig. Ja, nicht so wie die andere Operation, die diese Woche anstand. Wir haben einen Krebspatient operiert, mein Arztkollege und ich, der Lukas. Und ich war ein bisschen optimistisch, dachte, das schaffen wir in 3 Stunden. Und es waren dann doch geschlagene 5 Stunden, bis wir fertig waren. Also Schnittnahtzeit 5 Stunden. Und das ist mir einfach zu lang. Also ich habe das wieder gemerkt. Also es gibt ja, manche, die wollen so lange operieren. Es gibt viele Chirurgen, die 5-6 Stunden am Stück operieren. Aber ich weiß nicht, mir fehlt da irgendwie die Motivation oder der Leidensdruck ist dann zu hoch. Also nach 2 Stunden kriege ich Hunger. Und weißt du, was das Nervigste eigentlich ist? Nein, mal der Hunger. Gut, und die Bauchschmerzen und so. Und du kriegst Durst und irgendwann muss man aufs Klo. Das kannst du alles irgendwie regulieren. Nein, es ist garantiert so, wenn du eine Maske aufhast und eine OP-Haube, garantiert fängt irgendwo unterm Auge, unter der Nase, auf der Backe, am Ohr, irgendwas fängt an zu jucken.
Ja.
Ja, und dann stehst du da mit 2 sterilen Handschuhen, sterile Klamotten drüber.
Oh. Aber da braucht es dann doch eine unsterile Schwester mit im Raum,
oder? Nein, du musst, es bringt nichts. Also natürlich, am Anfang habe ich mir dann gedacht, naja gut, dann kratz dich halt, dann gehst du an die Wand irgendwie mit dem Kopf in die Stirn oder versuchst die Schwester, kannst du komplett knicken, weil das reicht genau 30 Sekunden.
Ja, ja.
Und dann fängt es nebendran an zu jucken. Ja. Also du musst dieses Jucken irgendwie mental unterdrücken und aussitzen, sonst wirst du wahnsinnig dabei. Ja, naja, also 5 Stunden, immerhin war sehr erfolgreich, die OP. Wir haben ihm, glaube ich, einen guten Dienst damit erwiesen. Er ist immer noch stationär. Wie ihr seht, es gibt wirklich viel zu tun. Dazu haben wir jetzt wieder, allerdings bin ich da nicht involviert, Gott sei Dank, haben wir jetzt wieder einen Patienten auf der Covid-Intensivstation. Seit heute, ja, das ist schon tragisch, weil er auch relativ jung ist, ist geimpft. Aber das kennen wir ja auch aus Deutschland, dass es Impfdurchbrüche immer wieder gibt. Was man im Generellen schon sagen kann, ist, wir warten eigentlich seit Wochen schon auf die nächste Welle hier in Peru. Mhm. Und die kam nicht. Und ich denke, dass eine der Hauptgründe auf jeden Fall ist, dass Peru doch sehr, sehr fortschrittlich war mit die letzten Wochen allerdings erst.
Oder ja, seit es an Impfstoff kommt. Ja, ich meine, das haben wir immer gesagt, sobald sie Impfstoff haben, wird es gut
also,
laufen.
Also die sind sehr fortschrittlich und haben da sehr hohe Impfquoten inzwischen, seitdem die erste Welt, ich sage mal, durchgeimpft ist und man jetzt auch als so ein Land wie Peru an Impfstoff kommt, weil die Infrastruktur, die steht. Also man hat in allen kleinen Dörfern sogenannte Postas oder Centro de Salud, das ist so hierarchisch sortiert, geordnet, die Posta macht die Überweisung ins nächste Level und das nächste Level dann wieder und so weiter, bis zum Hospital de Mayor Complejidad, also so sagen wir in Deutschland, wären das wahrscheinlich Unikliniken.
Ja, Maximalversorger.
Maximalversorger, ja. Mhm. Und eben diese ins Detail kleine Versorgung, auch bis in die Dörfer, mit diesen Postas, die eigentlich nichts haben, außer ein Reißnagel und eine rostige Büroklammer. Also viel mehr ist es wirklich nicht. Aber es gibt dann zumindest einen, der drauf guckt und sagt, ja, ist was oder nee, ist nix.
Ich kenne das von den Erzählungen von meinem Vater, wo der ein Kind war, gab es in jedem Dorf eine Dorfkrankenschwester.
Ja, das kann man sich, glaube ich, schon so vorstellen. Und dafür gibt es halt hier in den Bergen, es gibt keine Hausärzte.
Ja.
Ich denke mir manchmal, das ist einfach so wie eine kleine, ja, im Prinzip ist das der Hausarzt fürs ganze Dorf, aber oft ist da kein Arzt dahinter, sondern es ist oft einfach nur, das ist einfach nur
jemand, der jetzt entscheidet, ob man zum Arzt muss
oder
nicht.
Ich möchte dieses einfach nur zurücknehmen, weil das einfach nur, wird dieser Arbeit nicht gerecht. Mhm. Es ist eine in irgendeiner Weise ausgebildete Krankenschwester oder Pflegerin oder so irgendwas, ja. Dass da aber natürlich auch viele Sachen durch die Lappen gehen, das ist klar. So, jetzt habe ich lang genug geredet. Jetzt bist du dran zum Thema Impfen. Was willst du uns dazu erzählen?
Ja, ich wurde die Woche geimpft.
Ach nein,
ja,
wie konnte das passieren?
Wie konnte das passieren? Ich hatte mich ja, wer sich erinnert, ich glaube, habe ich das hier erzählt, ja. Hatte mich ja kürzlich mal, als hier geimpft wurde, angestellt und habe dann ungefähr 4 Stunden gewartet. Nur um dann, als ich kurz bevor ich an der Reihe war, wurde mir dann gesagt, es gibt leider kein BioNTech mehr, nur noch Sinopharm. Und sie haben an dem Tag nur die Zweitimpfungen mit BioNTech gemacht und die zur ersten Impfung da waren mit Sinopharm. Ja, dann habe ich gedacht, gut, dann lasse ich das jetzt halt mal ruhen. Irgendwann werden sie schon mal wieder impfen hier im Ort. Habe mich auch erkundigt, wann das wieder der Fall sein wird. Und dann haben sie mich, und da habe ich gedacht, naja gut, dann lasse ich es jetzt eben dabei. Und dann war ich jetzt letzte Woche, wann war das? Ich glaube am Dienstag bin ich mit dem Auto die Kinder von der Schule holen gefahren und bin an dieser, also in einer anderen Schule wird immer geimpft. Das ist der Impfort, der offizielle hier in Kurawasi. Und als ich das letzte Mal dort war, war eben eine Mordschlange davor. Und da an dem Tag bin ich vorbeigefahren und habe gesehen, die Tür steht offen und es sind auch Ärzte drin, aber ich habe überhaupt keine Menschen gesehen. Es war einfach, war keine Schlange davor und auch innen sind so Stühle, Plastikstühle aufgereiht, da habe ich auch praktisch niemand gesehen. Da dachte ich, hä, impfen die heute? Naja, aber die werden nicht impfen, wenn da keiner da ist. Ja, also nachdem so ein Auflauf das letzte Mal war, wird da heute nichts sein. Dachte ich aber auf dem Heimweg, ach komm, Kinder, ich halt mal kurz, ihr bleibt mal schnell im Auto, ich schau. Und Tatsache, hat die an der Pforte gesagt, ja, wir impfen, aber leider nur mit BioNTech heute. Sinopharm ist aus. Ich so, jupp, bin dabei. Und dann ist es so, dass irgendwie ein Frasco, also ein Gläschen oder wie sagt man da, ein Behälter für BioNTech reicht für 6 Impfungen. Das heißt, und dann waren eben nur ich da und noch 2 andere. Und man muss dann praktisch, mussten warten, bis wir zu 6 waren. Und dann haben sie uns geimpft und es war wirklich nichts los. Also ich habe dann insgesamt eine halbe Stunde schon gebraucht oder so, weil eben wir warten mussten, bis genug da waren und dann muss man danach noch eine Viertelstunde warten, dass man, falls man halt eine Reaktion bekommt, zur Sicherheit und dann darf man gehen. Und dann der drinnen meinte dann, wo mein Tachetta sei vom Impfen. Und ich so, nee, ich habe noch keine, ich bin noch nicht geimpft. Ach so, sie würden eigentlich nur 2 Impfungen heute machen, aber naja, kommen sie rein. Da waren irgendwie 7 Leute oder so von der Gesundheitsbehörde und alle saßen am Handy und haben halt einfach Zeit totgeschlagen. Ich glaube, die waren glücklich, dass einfach jemand kam. Und
ich habe es in deinem Status gesehen, nee, ich habe es in der WhatsApp-Gruppe gesehen.
Ich habe dann in die WhatsApp-Gruppe der Klinik reingeschrieben, ob nicht jemand noch spontan kommen will, dass man die 6 Leute voll kriegen.
Dann gedacht, bevor die Kinder jetzt stundenlang, wie das letzte Mal, ja, das war ja 4 Stunden,
im Auto sitzen,
ja. Im Auto sitzen, dann gehe ich jetzt da runter, ich muss jetzt auf Laborergebnisse warten und hole die Kinder, fahre die heim. Ja, Pfeife Deckel, da warst du schon fast fertig, das war wirklich überraschend.
Also das Mal davor haben die Kinder nicht stundenlang im Auto gewartet, sondern habe ich halt stundenlang
gewartet.
Nein, du hast stundenlang
gewartet. Nein, genau. Aber damals beim ersten Versuch habe ich auf die Kinder aufgepasst und du warst beim Impfen. Ich finde das schon gigantisch, dass wir hier in den Bergen Perus sitzen und so eine schnelle Kommunikation stattfindet. Als die ersten Missionare hier ankamen, also haben die erzählt, gab es im Ort.
Da gab es noch nicht mal Strom.
Es gab 2 oder 3 Telefonzellen, Telefonzellen.
Und wenn man ins Internet wollte, musste man nach Abancay fahren oder
90
was, ne?
Minuten über diesen 4000er-Pass rüber in ein Internetcafé nach Abancay, um dort eine E-Mail zu verschicken, in der Hoffnung, dass das Internet dort geht, ja. Und heute steh ich in der Klinik, hab dann hier mobiles Netz, kann jederzeit, also klar, wir ärgern uns immer, weil es so langsam ist, du kannst nicht gescheit streamen, aber das ist natürlich witzlos, so eine Aussage, ne?
Ja.
Ich freue mich ja, hoffentlich wird es auch ernst, auch wahr, auf Starlink.
Ja.
Ich habe mich ja Anfang des Jahres, im Februar, glaube ich, da direkt eingetragen und auch eine Anzahlung geleistet, weil wir hier schon extrem langsames Internet haben zu den Stoßzeiten.
Und auch sehr unzuverlässig manchmal.
Das ist das große Thema. Also du hast natürlich immer wieder mal Internet, aber wenn du jetzt ein Zoom-Meeting oder was hast oder du willst mit jemandem dich verabreden, dann kann sein, in dieser Stunde gibt es halt jetzt gerade kein Internet. Und das ist halt, ich hoffe, dass Starlink das behebt. Mal sehen, ob es kommt. Chile sollte hier in Südamerika das erste Land sein. Bisher gibt es da noch nicht. In Europa, jo, ich glaube, viele sind auch verwöhnt mit Glasfaseranschluss und schnellem Internet. Da gab es jetzt irgendwie auch schon die ersten Reklamationen. Aber ich meine, wenn ich in der niedrigsten Auflösung ein YouTube-Video nicht streamen kann, dann bedeutet das, dass wir irgendwie von der Geschwindigkeit nah bei ISDN sind. Und das ist halt irgendwie,
zu langsam.
Ja, wenn man schnelles Internet gewohnt ist. Also schnell ist übertrieben, aber schnelleres. Naja. Darüber haben wir, glaube ich, auch noch gar nicht erzählt.
Was?
Also vor 2 Wochen gab es ja einen riesen WhatsApp Ausfall, als du in den USA warst.
Ja, aber
also
weltweit,
alle
oder?
Alle Social-Media-Plattformen von Facebook, also waren down. Und das ist eine Katastrophe für ein Land wie Peru. Also du konntest einen ganzen Tag lang in Peru, das fiel genau in die Tagzeit, ich glaube in Europa war es mehr in der Nacht, aber du konntest niemanden mehr erreichen über WhatsApp. Und es läuft hier im Land auch die der meiste Online-Verkauf über Facebook oder WhatsApp.
Ja.
Und das heißt, also du hast ja schon erzählt, dass wir da regelmäßig in einem Restaurant essen waren. Die hatten einen Tag lang einfach keine Bestellung.
Ja, ja.
Es kam einfach nichts an, ja?
Ja.
Und das ist natürlich, dann sagen wir, ja gut, WhatsApp, aber für so einen Laden ist es essentiell. Und das ging weltweit. 100 Millionen Nutzern ging das so.
Ja.
Ja, und wir wissen ja auch aus anderen Ländern, dass der Binnenmarkt, also der Kleinstmarkt sozusagen, sich komplett über Facebook organisiert. Also ein Fischhändler, der seinen Fisch gerade fängt, macht ein Bild, stellt es bei Facebook rein, auf die Plattform, Marketplace, und der Nachbar oder aus der Nachbarschaft kauft jemand dann da direkt die Ware und sie verabreden sich 15 Minuten später und er hat seinen frischen Fisch.
Ja.
Ja, das funktioniert ja hier so ähnlich. Aber es funktioniert halt eben nur, wenn diese riesen Tech-Giganten auch funktionieren. Natürlich kann man das immer mit Datenschutz und so ambivalent sehen, aber zum Thema Datenschutz, ja, ist nochmal ein eigenes Thema. Ist wünschenswert, ist auch gut, aber ich glaube manchmal, also ja, kann man diskutieren, muss man auf jeden Fall ernst nehmen. Nur so einem kleinen Fischhändler ist es irgendwie am Ende des Tages dann egal, Hauptsache er kriegt seine Ware verkauft, um ein Einkommen zu haben.
Mhm.
So, nächstes Thema.
Ja?
Du bist dran.
Die Gamme. Ich, also mein Highlight der Woche war meine Impfung. Ich habe es tatsächlich auch gut verkraftet. Ich hatte so
zwei Tage so ein bisschen Durchhänger.
Ja, aber mehr halt Schmerzen an der einzigen Stelle und dann später, also der Arm hat wehgetan, dann hat mir der Lymphknoten in der Achsel wehgetan.
Aber warte mal ab, bis du die zweite Impfung.
Dann wachst du eines Morgens auf, liegt dein Arm neben dir im Bett. Ja.
Genau.
Nee, ich habe am Abend dann so ein bisschen Gliederschmerzen gehabt und so, aber alles verkraftbar. Es war einfach ein anstrengender Tag, aber ich war nicht wirklich krank. Ja, ich bin jetzt mal gespannt, wie es nach der zweiten ist, aber bin ganz guter Dinge, dass das ganz gut läuft. Anderes Thema?
Buch.
Oh ja.
Darüber
was haben wir korrigiert
erzählen.
Diese Woche und letzte Woche?
Naja, die letzte Woche. Also ich bin ja, habe ich das schon mal erzählt? Nee, oder? Ich glaube nicht. Ich war in der Schule, im Gymnasium, dann in den letzten Klassen, gut in Deutsch.
Mhm.
Erstaunlich gut.
Erstaunlich gut.
Erstaunlich.
Wir haben uns alle gewundert.
Du, ohne Witz. Ich hab's, Abitur habe ich ein bisschen versemmelt. Da hatte ich dann nur 10 Punkte geschrieben. Vielleicht darf ich meine Deutschlehrerin, Frau Bilawski-Kessel, da nochmal grüßen. Ich hatte da wirklich Spaß. Ich habe zwar bis heute die Grammatik, die deutsche Grammatik, nicht so richtig verstanden. Also ich kannte jetzt, ich weiß, es gibt 4 Fälle. Ich schreibe es halt dann richtig, weil es halt meine Muttersprache ist. Aber ich kann's nicht erklären, warum. Und was auch so eins meiner ganz großen Themen ist, ich habe in meinem Leben ganz wenige Bücher gelesen.
Oh ja, das kann ich an der Stelle nur bestätigen.
Leider. Boah, ich würde so gern viel mehr Bücher lesen. Ich habe einen Vorsatz für nächstes Jahr, Lena.
Jeden
ich dir
Monat
noch gar
ein
nicht
Buch.
Gesagt. Ja. Woher weißt du das?
Weil ich dich kenne.
Ehrlich?
Aber richtig gelesen oder geschummelt vorgelesen kriegt von.
Ja, geschummelt. Also hör mal, ich höre mir ganz viele Hörbücher an.
Ja, ja,
also da habe ich ja,
wahrscheinlich
schon hunderte Bücher gelesen.
App, wo die
nein, Blinkist. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Klar, Blinkist höre ich mir viel an. Ich höre mir auch Hörbücher an. Nein, aber
so richtig lesen. So physisch in der Hand.
Das weiß ich
halten.
Noch nicht. Ich,
ich
ja
finde,
bis
das ist mal
ein
guter
Zeit.
Vorsatz. Weil
ich
du weißt ja auch, Eltern, die lesen, animieren ihre Kinder zum Lesen. Und
ja.
Wir wollen ja auch, dass die Kinder
aber
lesen.
Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass ein Hörbuch im Jahr, im Monat.
Nee.
Doch.
Nee.
Doch, weil da fand ich nämlich diese BookBeat-App sehr hilfreich, weil die ja ganze Bücher lesen. Nein, mein Problem ist irgendwie, ich bringe ja, also das ist ja eine meiner großen Stärken, würde ich mal, ohne jetzt, was würdest du sagen, sag mal, dass es nicht so stinkt, dass es nicht
so. Nicht ganz so stinkt.
Dass es nicht ganz so stinkt, ja. Was ist eine meiner großen Stärken?
Dinge zu Ende bringen.
Dinge zu Ende bringen. Und das gelingt mir überall.
Das ist herrlich, weil das ist eine meiner großen Schwächen und in dem oder dem Gesichtspunkt gleichen wir uns sehr gut
aus. Bin bereit, auch einen hohen Leidensdruck auszuhalten, um eine Sache fertig zu machen. Aber mit Büchern gelingt mir das nicht.
Tja.
Und jetzt kommt natürlich immer das große Argument, ja, weil du halt die falschen Bücher liest.
Ja, sollst du mal so einen schönen Roman lesen, Im Leben nicht.
Alleine, wenn ich den in die Hand nehme und ich sehe schon, das sind über 200 Seiten.
Aber allein dieses Erlebnis, wenn du merkst, oh Mist, es sind nur noch ein paar Seiten, gleich ist das Buch zu Ende.
Nein, ich kenne das nicht.
Da werde ich dann schon traurig.
Ich habe in der Schule Faust 1 gelesen und Faust 2 eine Zusammenfassung. Ich habe Biografien schon gelesen. Die vom Reinhard Bonnke, die vom Billy Graham habe ich, glaube ich, auch gelesen. Generäle Gottes, das sind ja biografische Zusammenfassungen von christlichen
Pionieren.
So Sachen, das habe ich auch schon fertig gelesen. Aber dann lese ich irgendwie über Persönlichkeitsentwicklung ein Buch und dann lese ich die Kapitel, die mir wichtig erscheinen, die auch wichtig sind. Aber irgendwie schaffe ich es dann nicht, jeden Satz von vorne bis hinten durchzulesen. Irgendwie ist in der Hälfte. Okay, Erziehung mit Liebe und Vision haben wir auch zusammen gelesen.
Ja.
Haben wir ganz. Die von Sprachen der Liebe haben wir auch ganz gelesen. Aber dann, vom Rick Warren. Wie hieß es? Kirche mit Vision. Genau. Aber das sind ja wirklich eine Handvoll
Bücher. Das Witzige ist, du schaffst es ja tatsächlich wahrscheinlich auch aufzuzählen, welche Bücher du gelesen hast bis jetzt. Ich kann ja nicht mehr aufzählen, welche ich dieses Jahr gelesen habe. Geschweige den letzten Monat, weil ich merke mir nicht mal die Titel. Es stechen schon
Christus
immer wieder
unser
welche
Heiler,
raus.
Habe ich auch gelesen. Naja. Also
man merkt schon eine Tendenz in deiner Buchauswahl. Sachbücher.
Ja, nur.
Ja.
Ich hab,
kein Wunder, die kriegt
ja gut,
man auch
außer
fertig.
Biografien.
Ja, ja.
Im Feuer Gottes. Mhm. Was lachst du denn?
Ja.
Also, ich habe
schon... Das sind
schon
übrigens Bücher, die ich auch nicht fertig kriege.
Ich habe... Nein, das stimmt nicht. Und vom Reinhard Bond habe ich auch 2, 3 fertig gelesen.
Ja, die Biografie habe ich auch gelesen, glaube ich.
Das stimmt schon. Aber also die allermeisten, die kaufe ich mir in einem guten Vorsatz. Und ist es ja doch... Weißt du noch, 2018 ist uns doch passiert. Da waren wir ins neue Haus schon eingezogen. 17, wo das Hochwasser war. Und also, da bin ich, also es war so, es hat einen Platzregen gelassen in Moosbach.
So wie es hier in der Regenzeit jeden Abend regnet,
Genau. Und es vor unserem Haus lief links und rechts die Straße so zusammen, so das
also ab diesem Zeitpunkt wussten wir, dass unser Haus an der tiefsten Stelle
der Straße
liegt.
Ist. Das wusste ich bis dahin nicht.
Ja, aber die Physik hat es uns sehr deutlich gezeigt.
Wir waren nicht zu Hause, aber der Nachbar ruft plötzlich panisch an, du, dein Haus säuft ab. So war irgendwie der Wortlaut. Ich hatte gerade den Dienst beendet und war auf dem Weg in den Nachtdienst, Hauserziehung und Notdienst, in Bad Friedrichshain. Bin dann aber umgedreht und bin nach Hause gerast. Und da war dann schon das Schlimmste geschehen. Aber natürlich, richtig, es waren also Unmengen an Wasser
ist
in den Keller gelaufen.
Praktisch wie ein, von der Straße her, wir hatten da so eine Mauer, da ist praktisch wie ein Wasserfall runtergelaufen.
In den Vorgarten.
In den Vorgarten.
Vorgarten
der
ist
voll
gelaufen.
Und von da an
in die
Kellerschächte dann. Ein
so.
Glück in die Kellerschächte, weil es stand schon kurz vor der Haustür auch.
Ja, das stimmt. Also es ist nur in den Keller gelaufen und der war zu dem Zeitpunkt noch nicht fertig renoviert. Aber es waren vom Umzug noch einige
Kartons. So wie in jedem guten Keller standen da noch Kartons vom Umzug, ja.
Und der Umzug war ja schon fast eineinhalb Jahre, also über ein Jahr her. Und meine Devise war dann, also was jetzt noch in den Kartons ist, das brauchen wir jetzt auch wirklich nicht mehr. Nur was mir eben dann aufgefallen ist, es waren halt die Bücherkartons.
Mhm.
Und ich hatte mir so Unmenge an Büchern schon gekauft in meinem Leben.
Um sie irgendwann mal zu lesen.
Um sie zu lesen und habe sie angefangen zu lesen. Und wie man Freunde gewinnt und Simplify Your Life und was weiß ich. Und die waren alle in diesen Kartons und sind aufgeweicht und sind in diesem Wasser untergegangen. Und es war für mich doch eine gewisse Genugtuung dass die Versicherung diesen Wasserschaden bezahlt hat. Wir hatten ja eine Hausrat- und eine Gebäudeversicherung. Also für den Gebäudeschaden ist die eine und für den Hausrat also die andere aufgekommen. Und da ist mir erstmal aufgefallen, wie viel, also waren Tausende, wir in Bücher investiert hatten. Ich wollte eine Bibliothek eigentlich im Dach einrichten, dazu kam es dann aber nie. Ja, manchmal gucke ich mir so gebildete Leute an und sehe deren Bibliothek so im Hintergrund, weißt, im Arbeitszimmer. Und ich frage mich jedes Mal, komm, erzähl mir doch nicht, dass du das alles gelesen hast.
Es gibt
hast.
Auch Fake-Buchrücken. Also, dass man halt so ein Regal hat, wo aber nein, nur solche Pappbuchrücken
aber so Leute wie jetzt der Professor Rieck zum Beispiel, der hat da eine Bibliothek hinter sich stehen, wenn er seine Videos aufnimmt auf YouTube. Das ist
ja häufig Nachschlagewerke. Das liest ja nicht.
Meinst du?
Ja.
Also ich frage mich immer, wenn ich so jemanden irgendwie gebildet sehe mit einer Riesenbibliothek, hast du das wirklich alles gelesen?
Quatsch.
Glaubst du nicht? Quatsch. Ich glaube schon. Also einen Teil haben die bestimmt.
Ah ja, aber du hast doch, also eine Lehrerin in der Schule hat immer gesagt, Bildung heißt zu wissen, wo man nachschlagen muss. Und ich glaube schon, dass es Sinn macht, gewisse Werke daheim zu haben, um eben nachzuschlagen, beziehungsweise heute hast du halt das Internet, um nachzuschlagen.
Ja, eben.
Aber so eine Bücherei ist ja auch was Schönes oder so eine Bibliothek zu haben zu Hause. Das ist ja schon auch ein schöner Raum.
Und jetzt also mal ein Zitat von einem Theologen, den ich die Tage gehört habe, der sagte, wenn ich weniger als 200 Seiten am Tag lege, war es kein guter Tag. Lese, dann war es kein guter Tag.
Oh, schön.
200
Hat er
Seiten.
Hat sonst nichts zu arbeiten, vermutlich, oder?
Doch, also ich denke doch, dass Theologen was arbeiten. Also
die Sonntags. Haben wir
nein, das stimmt
nein,
ja
nicht. Nein, volles Vorteil.
Nein, aber überleg mal, 200 Seiten. Der liest jeden Tag ein Buch und meint, sie liest in
wir
30
werden,
Tagen.
Weißt du, mit was wir anfangen im Januar? Mit welchem Buch?
Sag.
Eden Culture.
Oh ja.
Das können wir zusammen lesen.
Aber da möchte ich eigentlich nicht mehr bis Januar warten.
Ich auch
das
nicht.
Wollte ich
Dann
eigentlich
fangen wir
dieses
dann
im Jahr
November
schon
mit an.
Ja.
Ist das gut, ich lese mit dir zusammen.
Genau.
Das machen wir nämlich eigentlich ganz gerne. Da können wir uns auch motivieren, kann ich ihn dann auch motivieren, gemeinsam lesen und dann das
Ich
besprechen.
Weiß nicht, an was es liegt, aber ich lese extrem langsam. Und ich habe, ja, das weißt du auch, vor Jahren mir schon mal autodidaktisch schnelles Lesen beigebracht. Ich habe diese App
Hat er
immer noch.
Hat ein Buch dazu gesucht?
Nein, du bist ein Schwätzer. Nein, ich hatte eine App, das weißt du doch noch, schneller lesen.
Ja, ja.
Und diese App, die hat dir dann
die
diese
App habe ich ganz automatisch bei meinem Kernprogramm
ja,
schon dabei.
Ja, der Lukas
dabei.
Ja auch. Und ich weiß aber nicht, warum. Ich lese jedes Wort für sich. Das Schlimmste ist, wenn ich dann noch ein Sachbuch lese, wo Fehler drin sind. Das macht mich kirre.
Ja,
weil garantiert finde ich
nicht nur bei
Und ich sag
Sachbuch.
Dir was, die Tage habe ich sogar in der Bibel einen Druckfehler
sogar.
Drin. Ja, und da sind eigentlich keine Druckfehler drin. Dann wollte ich das dem Verlag melden und habe dann aber gesehen, sie haben eine revidierte Version schon von dieser Übersetzung. Das war online. Und da haben sie es auch, Gott sei Dank, kann man
schon
ja sagen, an der hat. Stelle korrigiert. Naja, aber diese App, die hatte so die Worte markiert und dann hat man immer nur jedes dritte Wort gelesen. Und das wurde dann immer schneller und man hat dann...
Ja,
ja.
Es gibt so ein, ich muss da die ganze Zeit dran denken, es gibt so ein lustiges Meme von Germany's Next Topmodel oder sowas, wo eine auch erklärt, dass sie so schnell lesen kann, weil sie quer liest. Aber dann halt so lustig, na egal, ich krieg's nicht mehr zusammen, aber
ja.
Es ist auf jeden Fall witzig.
Also ich denke, wir sind jetzt schon wieder abgeschweift. Ich wollte eigentlich sagen... Ich habe in Deutsch gute Noten gehabt.
Ach ja, da, Mama.
Ja?
Ja.
Was mich bis heute ein bisschen verwundert, weil ich literarisch nicht gebildet, mich nicht als gebildet ansehen würde.
Bist ja nicht.
Danke. Danke. Nur wahre Freunde sind so grausam ehrlich.
Ja.
Aber es kommt dann wahrscheinlich, es kommt einfach davon, dass ich viel gehört habe, angehört. Und das habe ich schon immer gemacht. Also mir Sachen vorlesen lassen.
Ja, ja, aber literarische so. Bildung und schreiben können und Grammatik sind ja zwei Paar Schuhe. Literarische Bildung heißt für mich auch, sich auszukennen mit den großen Klassikern und so weiter.
Ja.
Und da muss ich sagen, da fällt es bei mir auch ganz schnell auf. Ich habe über vieles so ein Halbwissen, aber ich bin voll der Bücherwurm, aber so die großen, scheinbar wichtigen Bücher habe ich auch nicht. Ich habe jetzt gerade im Schrank von Charles Dickens Große Erwartungen stehen. Das sollte man, glaube ich, auch mal gelesen haben, aber...
Also ich kenne weder den Titel noch den Autor. Das ist peinlich.
Naja.
Vielleicht. Naja.
Naja, egal.
Es gab eine Zeit auf dieser... Hör mal auf.
Hör mal auf.
Weil das wird jetzt... Eigentlich wollte ich ja mal ganz ursprünglich davon erzählen.
Dass du ein Buch geschrieben hast. Erzähl doch mal, das Buch geschrieben. Ja. Das ist ja interessant.
Und dann bin ich auf die Deutschlehrerin gekommen und dann auf mein langsames Lesen und auf diesen Vorsatz für nächstes Jahr. Und jetzt ist keine Zeit mehr, über das Buch zu reden.
Oh. Über welches Buch wolltest du denn reden?
Ich hatte mir vorgenommen, für dieses Jahr über drei Themen ein Buch zu schreiben. Das erste, da habe ich ja letztes Jahr schon angefangen. Das heißt, angekommen in Peru.
Das gibt es
bald zum Vorbestellen im Online-Shop auf unserer Homepage. Mhm. Link in der Beschreibung. Und dann habe ich vor 3 Jahren schon angefangen, alle Sachen zusammenzuschreiben, die mir als Vater wichtig geworden sind. Und daraus habe ich ein Buch zusammengeschrieben, Mut für eine gemeinsame Reise mit deinem Kind. Mhm. Und das ist auch fertig.
Das ist ein sehr schönes Buch geworden.
Findest du?
Mhm. Bin ganz stolz. Also ja. Ich habe auch Korrektur gelesen.
Also, und dieses zweite, das habe ich jetzt fertig. Und das sollte auch in wenigen Wochen im Online-Shop bei uns verfügbar sein. Ja, die Idee ist, dieses Buch habe ich zusammengekürzt. Ich habe ganz, ganz viele Geschichten rausgemacht. Und ich habe vor allen Dingen diese ganzen Erzählungen rausgemacht, weil ich ein Buch für jemanden schreiben wollte, also einen Vater schreiben wollte, der genauso langsam liest wie ich. Und deswegen meine Überlegung, dieses Buch als eine Grundlage zu nehmen, um Videos und in Videos Geschichten zu erzählen, wie wir auf diese Themen gekommen sind und wie diese Themen unseren Alltag auch beeinflussen, aber eben immer nur kurze Absätze über die einzelnen Sachverhalte. Ich glaube, es ist gelungen. Ich habe viel rausgekürzt und ich muss mal gucken, aber ich glaube, es sind keine 20.000, doch 20.000 Worte. 20.000 Worte. Eigentlich wollte ich unter 20.000 liegen, aber am Schluss wird es dann doch einen kleinen Ticken drüber. Ich glaube, das ist so ein Buch, das man, wenn man schnell liest, in 2,5 Stunden gelesen hat. Aber es ist ja ein Sachbuch und deswegen liest man es ja nicht so schnell wie ein Roman. Hm. Also auch das ist fertig. Und das dritte Thema, ja, da habe ich jetzt noch, habe ich noch einen Monat? Dann ist, nee, 2 Monate, dann ist das Jahr schon wieder rum. Mhm, da habe ich jetzt noch 2 Monate dazu.
Es sind noch 8 Wochen Schule, dann sind Ferien. Das ist immer meine Rechnung im Kopf. Aber.
Okay, also wir haben unterschiedliche. Für mich fängt die Woche immer montags an und hört dann freitags auf. Das ist unglaublich.
Echt? Das ist erstaunlich.
Das ist erstaunlich. Es ist deswegen erstaunlich, weil ich samstags, sonntags nur für eine kurze Visite in die Klinik muss, aber früher ja oft an den Wochenenden auch gearbeitet habe.
Ja, oft ist ja, gut.
Oder die viele Wochenenden gearbeitet habe. Ja. Und jetzt gehe ich natürlich mal ein Stündchen da runter oder mal 2 oder halt so, wie halt Patienten dann heute Morgen einen Notfall angeguckt und meine Patienten visitiert und bei einem war und so. Aber jetzt dass du 24 oder 48 Stunden Dienst machst, das ist wirklich
raro.
Ja, und ich freue mich darüber, weil ich doch inzwischen, seit die Covid-Welle abgeklungen ist, mehr Zeit für die Familie habe. Wenn ich nicht Bücher schreibe.
Und wenn nicht haufenweise Uropatienten da sind. Also ist wohl so, dass im Moment so viele Patienten in der Klinik sind, wie normalerweise in den peruanischen Sommerferien. Also Januar, Februar ist standardmäßig hier eigentlich.
Also vor der Türe.
Viel Betrieb, genau.
Ja, vor der Türe.
Weil halt die Leute eher Zeit haben zum Reisen. Jetzt ist natürlich im Moment eine relative Reisefreiheit hier im Land. Mal so eine Art Verschnaufpause, weil eben wenig Corona-Fälle da sind und viele Restriktionen gelockert wurden. Und viele Menschen, die halt jetzt das ganze Jahr oder die letzten 1,5 Jahre gewartet haben, hierher zu kommen, jetzt kommen. Und es sind unglaublich viele Patienten da. Und,
das stimmt.
Benny hat mehr als genug zu tun.
Aber ich habe manchmal
letzte Woche auch oft erst um 6 zu Hause.
Ja, aber um 6 zu Hause zu sein, ist ja okay.
Ja.
Also die viele Ärzte im Land, so wollte ich sagen, die haben jetzt so ein bisschen Post-Covid-Syndrom, habe ich mir sagen lassen. Viele von denen, obwohl auch in ihren Krankenhäusern keine Covid-Patienten sind, lassen Sie jetzt mal bis zum Ende des Jahres ausklingen.
Fangen jetzt so schon an mit dem Ausklingen.
Na, also ich hatte von einem gehört, einem Thoraxchirurg, der im letzten Monat einen Patienten operiert hat. Und wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, das ist schon wahrscheinlich frech, muss man eigentlich sagen. Oder ich weiß nicht, wie man es nennen soll, aber ich meine, die haben eine Position wie Beamte, die kriegen ein Fixgehalt und die können halt im Moment sagen, ja, jetzt, wir haben die letzten Monate hier Covid gemacht und jetzt machen wir mal noch langsam, weil vielleicht kommt ja noch mal was und so, aber
sicher.
Es sind nicht alle, es gibt ganz tolle Kollegen.
Ja.
Das muss ich auch hier ganz klar unterstreichen. Es gibt auch viele, die urologische Probleme hatten, die hier zu uns kamen. Ich konnte einige nicht operieren wegen der Covid-Welle und hatte dann sie vertröstet auf Nach-Covid sozusagen und hatte so eine Liste. Jetzt, als ich dann wieder als Urologe angefangen habe, waren das die ersten, die ich operiert habe. Und da waren doch dann schon 3 oder 4 bei anderen Urologen gewesen und sind dort operiert worden. Und das fand ich schon beeindruckend, weil ganz offensichtlich arbeiten auch in anderen Kliniken manche Ärzte dann doch fleißig weiter oder haben sich ja wieder ihrem normalen Geschäft gewidmet. Aber es gibt halt eben doch auch die andere Klasse, die sich dann so ein bisschen zurückzieht. 20 Minuten. Dann sind wir durch. Die Zeit möchte ich mal noch nutzen, um eine ganz tolle Geschichte zu erzählen. Außer du hast noch was anderes vor. Dann darfst du.
Nein.
Also ihr habt ja das alle mitgekriegt, auch hier im Podcast und per E-Mail und auch überall. Ich habe auch bei Instagram immer wieder mal was gepostet, dass wir Mitte des Jahres ja hier eine sehr starke Covid-Welle hatten, wir da gut durchgekommen sind. Und als die letzte Welle dann ausgeklungen ist, wir zuerst Covid bekommen haben. Also ich selber habe nie einen positiven Test gehabt. Ich hatte alle Symptome, wie die anderen Familienmitglieder auch. Aber Lukas und vor allen Dingen Lena waren positiv getestet. Und Lena, erzähl uns doch mal nochmal ganz kurz, wie du das erlebt hast, beziehungsweise was das für Nachwirkungen gehabt hat.
Ich war halt schwer krank 2 Wochen lang, also richtig krank, so wie man sich das vorstellt, mit einer saftigen Grippe, wo du wirklich, also eine Woche komplett im Bett liegst und dann mal irgendwann so wieder halblebig mal unter die Dusche gehst und dann das schon wieder Kraft gekostet hat, dass du dich ausruhen musst. Es ging dann so 2 Wochen aber ich habe ungefähr so 4 Wochen gebraucht, bis ich wieder Sport machen konnte, halbwegs, und es mir dann wieder besser ging. Und hatte an sich auch keine oder habe keine Nachwirkungen, also auch keinen. Ich habe es heute mit jemandem drüber gehabt, da habe ich gesagt, also manche haben ja so Müdigkeit und so hinterher. Ich kann das nicht sagen, ich bin immer müde, aber welche Mutter ist das nicht? Von dem her, ich habe da, also manche haben auch Haarausfall oder eben so plötzliche Müdigkeitsattacken und so, habe ich aber eigentlich nicht. Zumindest nicht im Zusammenhang mit Covid. Was ich hatte, war als blödeste Nachwirkung, ich hatte ja einen kompletten Verlust meines Geschmacks- und Geruchssinns. Der Geschmack kam dann recht zügig wieder, aber um ordentlich leben zu können, braucht man halt auch seinen Geruchssinn, vor allem eben um Dinge abzuschmecken und so weiter. Wie sehr das mit dem Geruchssinn war, verdeutlicht ganz gut eine Begebenheit. Nämlich der Benni hatte mal an einem Tag, wir haben so eine Bialetti-Kaffeemaschine, so einen Kaffeezubereiter, das ist so ein Alu-Konstrukt, was man auf den Gasflamme dann stellt und sich dann 1-2 Tassen Kaffee mitmachen kann. Hatten wir, ja. Das hat der Benni an einem Tag auf den Herd gestellt und vergessen und hat es dann erst gemerkt, als schon das Plastik am Schmilzen war und der Kaffee innen drin praktisch schon verbrannt war. Also es war alles Wasser auch verdampft und so weiter. Und es muss bestialisch gerochen haben. Aber hat's, ja. Ich war im gleichen Haus. Ich habe nichts gerochen. 0, 0, 0. Also wer schon mal verschmortes Plastik gerochen hat, weiß, wie das riechen müsste. Ich habe nichts gerochen, gar nichts. Und das hat mir dann in dem Moment schon ein bisschen Angst gemacht. Ich dachte, shit, ich würde nicht mal merken, wenn es irgendwo brennt oder so irgendwie. Ne? Also habe mich dann damit arrangiert. Und das Interessante ist ja, der menschliche Körper ist extrem fähig, sich zu adaptieren. Und dann war es halt einfach so. Ja. Ich habe dann den Benni oft Sachen abschmecken lassen.
Ja, und das war für mich die größte Katastrophe. Weil wirklich, also deine Küche, da beneiden mich viele dafür, wenn man das so zusammenfassen darf. Ich liebe es, wenn du kochst, wenn du backst. Es ist einfach. Also, ich gehe, am liebsten esse ich daheim.
Ja, das noch, ist blöd, ne?
Nein, es ist wirklich einfach eine ganz, also eine, nicht nur eine gute Qualität, sondern es ist einfach auch konstant eine gute Qualität. Und so, und jetzt plötzlich schmecken deine Salatsoßen nimmer.
Ja gut, die Salatsoßen, die haben noch nie richtig gut geschmeckt.
Das stimmt nicht.
Ich bin voll der Murkser, was Salatsoßen oder angeht. Dann,
ich habe bis heute Probleme damit, ich weiß nicht, an was es liegt, wenn mich ein Kind fragt, Papa, ist die Milch schlecht? Ich kann es ihm nicht sagen. Ich weiß bis heute nicht, woran soll ich merken?
Du hast halt noch nie schlechte Milch getrunken, das merkst du ganz schnell.
Wahrscheinlich. Ja, aber du riechst da dran und sagst, oh, die Milch ist schlecht. Ja, und jetzt plötzlich sollte alles, hing alles an meiner Nase. Ja? Ständig, hier, Benjamin, riech mal da. Ist das noch gut? Riech mal da. Schmeckt es mal ab. Ist es gut? Ja, Lena, woher soll ich jetzt wissen, ob die Soße gut schmeckt? Ich meine, nee, die schmeckt anders, aber ich kann dir nicht sagen, was fehlt. Ja, fehlt Salz, fehlt Pfeffer, was fehlt? Lena, ich weiß, es ist auch gar nicht böse gemeint. Ich würde es ja gerne können, aber ich habe keine Erfahrung damit.
Ja, ja.
Und das hat mich echt belastet. Ja, ja. Und es war auch, ohne jetzt dich zu sehr zu kritisieren, es war schon das ein oder andere einmal dabei, das ja, echt nicht halt, gut war.
Ja, aber wenn es nicht schmeckt, ich meine, ich hätte auch
es war wirklich nicht gut.
Ich hätte auch Müll essen können im Prinzip. Es wäre halt keinen Unterschied gemacht. Also ich hatte auch ganz wenig Appetit über die Zeit, weil es hat eh alles nicht geschmeckt. Was sehr traurig ist, weil eigentlich, wenn man krank ist, ist ja das Schönste, dass man wenigstens noch was essen kann, was einem Freude macht. Also zumindest geht es mir so, wenn man es nicht gerade Magen-Darm hat. Dann freue ich mich schon mal wenigstens irgendwie, dann mache ich mir einen schönen Kuchen oder ach, irgendwie ein paar gute Kekse oder so oder ein bisschen Eis. Aber nee, auch das wurde mir verwehrt. Naja, und dann dazu kam eben noch, dass ich so eine Art Geruchsflashbacks immer wieder hatte. Also ich habe Dinge gerochen, die nicht da waren. Ich ganz
das
viele,
war spooky.
Das war richtig spooky. Ich dachte, boah, hier riecht's nach, keine Ahnung, dem und dem. Nein, hier riecht überhaupt nichts danach. Ja, ja.
Und ich stehe nebendran und sage, Lena, oder auch, es kam ja auch negative Gerüche, die dann auch, dann anderen Menschen zugesprochen wurden, die neben dir standen. Ja? Und ich sage, Lena, hier riecht überhaupt gar nichts. Es stinkt nicht, es riecht nicht, hier verwest auch kein Tier. Hier ist unser Zuhause, hier riecht alles ganz normal.
Ja.
Ja? Und du kommst dann rein und sagst, oh, hier riecht's wie... Ich sage, Lena, nein, es tut mir leid, es riecht hier gar nichts. Bestimmt nicht.
Ja, oder ich lag abends im Bett und habe plötzlich einen Geruch in der Nase gehabt von irgendwas, was ich als Kind mal gegessen habe oder sowas, oder wo mich an die Backstube von meinem Opa erinnert hat oder sowas, aus dem Nichts raus, ja. Das war schon als seltsam, ja. Naja, und dann war ich ja auf dieser Freizeit in Miami. Mir ist es schon gar nicht mehr so aufgefallen, aber am Tag habe ich ein Dings gemacht, mir einen Kaffee auf dem Hotelzimmer. Also ja. Da kann ja die, es war auch, konnte Fenster nicht aufmachen, so, also die Luft konnte im Prinzip auch nirgends hin. Und meine Bettnachbarin oder Zimmernachbarin kam ein paar Minuten später ins Zimmer und sagt, boah, riecht's hier gut nach Kaffee, hast du dir einen Kaffee gemacht? Und da habe ich wieder gedacht, Mist, ich rieche gar nichts. Also der Kaffee war in Ordnung, der hat auch gut geschmeckt. Aber
das war in Miami, wo du auf der Konferenz warst. Ja. Ja. Weißt du was?
Und da dachte ich dann schon, Mist, es fehlt ja doch noch einiges.
Weißt du, was mich am meisten daran geärgert hat oder genervt hat? Du kennst mich ja. Der Kleine sagt, ich habe Bauchweh. Ich hole sofort meinen Rucksack, dann wird alles gecheckt. Fieber, Stethoskop, Stuhlanalyse, machen wir gleich alles. So, und dann weiß ich direkt die Diagnose. Hm. Und dann weiß ich auch direkt die Behandlung. Ja, und dann hier Parasitenmittel so und so. Buscopan kriegt er gegen die Bauchschmerzen oder der kriegt eine Infusion oder wie auch immer. Ich habe für alles, wir haben ja einen ganzen Koffer sogar voll mit Medikamenten, ich habe für alles
eine Lösung.
Irgendwie eine Lösung. Aber das war was, wo es aus medizinischer Sicht keine Lösung gab. Und das hat mich am meisten genervt, weil du konntest auch Studien dazu lesen oder du konntest diesen Geruchssinn nicht behandeln. Du konntest nicht irgendwie eine Tablette geben und dann funktioniert das wieder, sondern es war für mich, also war wirklich so dieses Horrorszenario, das ist, ich darf es mal so böse sagen, das ist eine lebenslange Behinderung. Wenn das so bleibt, habe ich wirklich, also hast du eine lebenslange Behinderung.
Ja.
Weil du schmeckst nicht mehr gescheit, dein Essen vormals exzellent, jetzt Katastrophe, aber ich soll entscheiden, ob es gut ist oder nicht. Ich habe keine Erfahrung.
Also ich habe auch, ich bin ja eh jemand, der haufenweise, also immer wenn im Rezept steht, 2 Knoblauchzehe, dann macht man da mal noch eine Null hin, dann passt es ungefähr. Und ich habe als Knoblauch reingehauen, dass ich überhaupt was schmecke. Also das ist halt so ein bisschen, aber da bin ich so, boah, ist da wie Knoblauch drin, was ich rieche nicht.
Und
Knoblauch
ist ja wirklich was Intensives. Es war so knoblauchlastig, dass ich es weggetan habe. Ich konnte es nicht essen. Es war, du weißt, was in dieser Nacht passiert ist. Das war die Nacht, wo ich dann fast gestorben bin.
Ah ja.
Das war diese Nacht, wo ich mich übergeben musste, wo ich dieses...
Aber nicht wegen Knoblauch, da hatten wir alle Magen-Darm.
Nein, nur Magen-Darm. Aber das war die Nacht danach. Also,
naja.
Es war völlig übertrieben. Ja. Gut, aber lass mich doch mal, erzähl uns doch mal, wie die Geschichte weitergeht, weil das war für mich wirklich die größte Überraschung und es war für mich das größte Geschenk, das du aus den USA mitgebracht hast.
Naja, das war ja eine, hatten wir erzählt, das war eine christliche Konferenz, auf der ich da war, von ehemaligen Missionaren oder Menschen, die in irgendeiner Form mit Missionaren zu tun haben, für aktive Missionare, mit dem Hintergedanken, denen was Gutes zu tun. Und genau, dann haben wir halt diese Woche da gemeinsam verbracht, haben Seminare gehabt, haben Freizeit gehabt, hatten Hawaii-Party und alles Mögliche. Und das ging montags mittags los und war freitags mittags zu Ende. Und freitags, wir haben auch immer so Kleingruppen gehabt, wo man sich mit wenigen Menschen zusammen und einer Leiterin getroffen hat und nochmal Themen besprochen hat, die man so am Tag in den Seminaren durchgenommen hat und so weiter. Und am letzten Vormittag eben, Freitagvormittag, haben sie uns praktisch in den Raum, wo wir immer die Veranstaltung hatten, reingeführt und hatten das voll schön vorbereitet und haben so Teelichtle, also künstliche Teelichter auf dem Boden stehen gehabt und leise Musik und das Licht so abgedunkelt. Es war ein richtig schöner Moment, also war richtig entspannt und hatten eine Fußwaschung vorbereitet. Für Menschen, die nicht aus dem christlichen Lager kommen oder vor allem nicht aus dem charismatisch-christlichen, ist das vielleicht ein bisschen fremd, aber die Fußwaschung ist tatsächlich eins der Sakramente. Und,
es ist kein Sakrament.
Ich meine schon.
Nee, es ist kein Sakrament, ganz sicher nicht. Es wird immer wieder als zusätzliches Sakrament genannt, okay. Aber es ist in der katholischen Theologie ist es kein Sakrament. Nein.
Okay, aber
es geht eben auf diese biblische Geschichte zurück, wo Jesus seinen Jüngern als Zeichen der Demut die Füße wäscht.
Genau, genau. Und so haben die das einfach auch für uns gemacht, die Kleingruppenleiter für ihre Kleingruppe, um uns nochmal einfach zu segnen und uns was Gutes zu tun. Und hatten das wirklich auch gut vorbereitet. Also unter jedem Stuhl stand schon ein Wändchen mit warmem Wasser. Und genau, dann haben wir das durchgeführt und ich saß halt auf meinem Stuhl, ich war die Letzte in der Reihe von uns dreien und sitze da und habe den Moment wirklich genossen. Es war wirklich auch ein sehr berührender Moment und die haben in das Wasser so ein bisschen Seife reingemacht gehabt und ja, plötzlich rieche ich dieses Seifenwasser und denke mir erst gar nichts dabei und dann für einen Moment denke ich, Moment mal, ich habe eine Maske auf, ich sitze hier und also diese Wanne mit dem Wasser stand zu meinen Füßen und ich saß ja, also das war ja schon auch eine gewisse räumliche Differenz zwischen dem Wasser und meiner Nase, also ich konnte meine Nase über eine Kaffeetasse hängen und habe den Kaffee nicht gerochen, ja, und habe jetzt aus der Distanz mit Maske auf gerochen, dass das Seifenwasser ist und dachte, krass, wie irre, ich kann das riechen und habe in dem Moment festgestellt, Wahnsinn, ich kann wieder riechen. Es war von jetzt auf gleich, konnte ich wieder riechen. Und
also
ich
du hast einen Tag vorher oder 2 Tage vorher im Hotel
diesen
Kaffee gekocht
und
hab
den
und du
nicht
riechst
gerochen.
Nichts.
Ja.
Und du gehst in diese Veranstaltung, erlebst diese Zeremonie und mit einem Mal riechst du wieder ganz normal.
Ja.
Hat sich das, also ich war ja am Anfang ein bisschen skeptisch, gebe ich aber ganz ehrlich zu, hat sich das bestätigt?
Hat mein Essen in letzter Zeit schlecht geschmeckt?
Oh Mann, ja, das kann ich verneinen.
Nein. Also es ist tatsächlich so, die Tage hat der Benni unten einen Kaffee gekocht gehabt und ich habe es oben im Schlafzimmer gerochen.
Also du riechst wieder.
Ja.
Und das kann ich wirklich bestätigen. Und das ist was, was mich einfach tief berührt. Natürlich bin ich evidenzbasierter Mediziner. Und wir Mediziner tun es ja immer schwer mit dem Thema Wunder oder viele Ärzte tun sich schwer damit. Man sagt dann lieber dazu, das ist ein statistisch unerwartet positiver Verlauf. Aber ich kann konnte keine Therapie anbieten und es gab auch keine Therapie für dieses Problem. Das für mich was das Thema Lebensqualität angeht, mhm. ein ganz, ganz großes Thema war und ist.
Ja, ja.
Und zu erleben, dass du nach Hause kommst und du kannst wieder riechen und du hast wieder die volle Breite und du riechst jetzt natürlich auch die schlechten Sachen wieder, aber immerhin riechst du sie richtig. Das war für mich ein wahnsinniges Geschenk und das war für mich als gläubiger Mensch auch ein Wunder, das ich nicht erklären kann, wofür ich aber unendlich dankbar bin.
Ja, frag mal mich.
Also, ja, es ist einfach, es ist wirklich ein Geschenk.
Ja.
Und ich denke so oft daran, wir bieten natürlich Menschen Medizin an. Wir haben hier Hunderte jeden Tag vorm Hospital. Und ich bin immer dafür, dass man medizinisch Behandlungen macht, dass man operiert, wenn es notwendig ist und so. Aber es gibt eben auch Fälle, wo wir als Mediziner nichts anbieten können. Und das ist für mich das größte Geschenk, dass wir dann im Krankenhaus Seelsorger und einen Pastor haben, weil ja, das ist das Einzige, was wir den Menschen dann anbieten können. Und man glaubt es auch nicht, wenn man es nicht live miterlebt hat und wenn man es nicht live sieht, aber jemand, der schwer krank ist und dem du sonst keine Hoffnung machen kannst, weil du keine Möglichkeit siehst und auch es keine Möglichkeit gibt, ihn zu behandeln. Wenn du ihn segnen kannst, wenn du für ihn beten kannst, wenn er trotz dieser Not den Frieden Gottes erlebt, das verändert einen Menschen. Und das habe ich hier mehrfach erlebt, gerade in diesen Momenten, wo wir mit dem Rücken an der Wand standen und gesagt haben, wir können dir leider nicht helfen. Das ist zu spät. Du bist aus medizinischer Sicht zu spät da. Ja, aber es hat mich einfach tief berührt. Und was mich einfach so begeistert hat, ist, dass es was von Dauer ist. Ich habe ja immer wieder mal so auch meine Zweifel und dann aber auch tolle Erlebnisse in meiner Kindheit gemacht und in meiner Jugendzeit, wo ich erlebt habe, dass auf übernatürliche oder nicht medizinische Weise, wie immer man das benennen will, Menschen geheilt wurden oder Dinge passiert sind, die irgendwie übernatürlich waren, für die es aus menschlicher Sicht keine Erklärung gab. Und das war jetzt für mich einfach dieses Jahr oder diesen Monat das schönste Erlebnis, sowas mitzuerleben. Nicht, weil ich da jetzt davon partizipiere oder dann an deiner guten Küche. Aber es ist tatsächlich, es hat mir so viel über das Herz Gottes offenbart, weil ich glaube, dass er ein liebender Vater ist und dass er Freude daran hat, mir Freude zu machen oder uns zu segnen. Mhm. Und für mich war das so ein ganz großes Geschenk einfach. Unverdient. Wir haben auch nichts geleistet dafür oder ich habe auch nichts geleistet dafür, konnte auch nichts verändern in der Hinsicht, ja. Aber dieses Geschenk einfach dankbar anzunehmen und sagen, du bist ein guter Vater, du bist ein liebevoller Vater. Du weißt, was wir gebraucht haben und was Lena gebraucht hat für ihre Heilung und wie es auch immer passiert ist. Es ist passiert. Wir sehen die Evidenz jeden Tag. Vorher war es anders und jetzt ist es wieder normal. Und danke, dass du das einfach in Ordnung gebracht hast.
Ja.
Ich kenne doch einige Patienten, die gerade nach Covid für längere Zeit und zum Teil auch seit über einem Jahr unter bleibenden Schäden leiden. Von immer wiederkehrenden Atemnot, Geruch, Geschmackssinnverlust, mehr als ein Jahr, Lungenschäden und Herzinsuffizienz. Also es gibt eine ganze Reihe von Menschen, die jetzt nach dieser Covid-Infektion, die sie wohl gut überlebt haben, aber trotzdem dauerhafte Schäden davon getragen haben. Und ich glaube, das wäre jetzt zum Ende des Podcasts vielleicht was ganz Ungewöhnliches, aber auch was ich glaube, also ein Dankeschön von mir oder von uns sein könnte für das, was du erlebt hast in Miami. Lass uns doch die letzten 2 Minuten noch einfach dazu nutzen, Gott zu bitten, dass das, was er für dich getan hat, auch für unsere Zuhörer tut. Für diejenigen, die von Covid-Spätfolgen betroffen sind, dass sie dieses gleiche Erlebnis auch machen. Hast du was dagegen? Wenn du den Kopf schüttelst, hören das die Leute nicht.
Nö, habe ich nichts dagegen. Darfst gerne machen.
Ja, ich möchte für unsere Zuhörer beten. Und Vater, ich danke dir für das große Wunder, dass du für uns als Familie getan hast, dass du für Lena getan hast. Ich danke dir, dass sie wieder normal riechen kann und dass ihr Essen gut schmeckt. Und für all diese Halleluja. Unglaubliche Versorgung, die du für uns da bereithältst und auch für dieses große Geschenk. Und ich weiß, dass das, was du für uns getan hast, was du für Lena getan hast, dass du das auch für jeden anderen tun kannst. Und ich bete, dass diejenigen, die das hören, die unter Spätfolgen leiden von Covid, diese liebevolle Umarmung von dir bekommen und diese übernatürliche Heilung erleben. Menschen, die darunter leiden, dass sie keinen Geschmack oder keinen Geruch mehr haben. Menschen, die Lungenschäden, dauerhafte Lungenschäden haben. Vater, ich bete, dass du ihre Lungen wieder in die Ursprungsgesundheit zurückbringst. Und ich bete für Herzen, die jetzt nach dieser Entzündung schwach geworden sind, dass sie neue Kraft bekommen und wieder eine volle Funktion haben. Ich bete für Niereninsuffizienzen, dass sie wieder zurück in ihre normale Funktion kommen. Und Vater, ich bete, dass Menschen einfach ganz persönlich deine Liebe erfahren. Das, was du für uns getan hast, das, was du für Lena getan hast, das kannst du für jeden anderen tun. Ich danke dir für deine Verheißung, für dein Versprechen und ich segne unsere Zuhörer. In Jesu Namen. Amen. 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 Mal ein ganz ungewöhnliches Ende für einen Podcast. Aber ich glaube an das Übernatürliche und ich glaube, dass es Dinge gibt, die wir als Mediziner nicht auf natürlichem Wege heilen können. Und für mich war das so ein Beispiel und ich bin unendlich dankbar für diese Veränderung. Ich glaube, wir verabschieden uns hier. Mhm. Bis zum nächsten Mal.
Wenn es wieder heißt.
Seid ganz herzlich gegrüßt.
Liebe Freunde auf einer Mission.
Bis bald.
Tschüss.